prominent Hingeber von die zu Krishna erlangt hat, kann das Unkraut jüngster Handlung entwurzeln, ohne jede Möglichkeit, dass es wieder auflädt. Dies gelingt ihm einfach durch die Ausführung hingebungsvollen Dienstes, so wie die Sonne ohne Waldlicht durch ihre Strahlen den Nebel vertreiben kann. Erläuterung. Im vorhergehenden Vers gab Sukadev Goswami ein Beispiel. Obgleich die vertrockneten Blätter und Kletterpflanzen unter einem Bambusbaum von einem Feuer vollständig zur Asche verbrannt sein mögen, ist es möglich, dass die Kletterpflanzen dennoch von neuem sprießen, weil sich die Wurzeln immer noch im Boden befinden. Ebenso besteht bei einem Menschen, der Wissen kultiviert, aber keinen Geschmack für hingebungsvollen Dienst hat, die Möglichkeit, dass seine sündhaften Wünsche abermals zum Vorschein kommen. Da die Wurzel des sündhaften Verlangens in seinem Herzen nicht beseitigt ist. Wie im Srimad Bhagavatam erklärt wird, Spekulanten, die große Mühen auf sich nehmen, um durch die Unterscheidung von sündhaften und frommen Tätigkeiten ein ziemlich genaues Verständnis von der materiellen Welt zu erlangen, sich jedoch nicht im hingebungsvollen Dienst befinden, sind anfällig für materielle Handlungen. Wenn man jedoch Anhaftung an den hingebungsvollen Dienst gewinnt, verschwinden die Wünsche nach materiellem Genuss automatisch, ohne zusätzliche Bemühung. Wenn jemand im Krishna-Bewusstsein fortgeschritten ist, verlieren materielle Tätigkeiten, sowohl sündhafte als auch fromme, automatisch ihren Geschmack für ihn. Das ist der Prüfstein des Krishna-Bewusstseins. Also ob bei uns alle Arten von Wünschen, sowohl sündhafte als auch fromme, automatisch den Geschmack verloren haben, das ist jetzt der Prüfstein. Sowohl fromme als auch unfromme Handlungen sind im Grunde genommen auf Unwissenheit zurückzuführen, da es für ein Lebewesen als ewiger Diener Krishnas nicht notwendig ist, für seine persönliche Sinnbefriedigung zu handeln. Sobald man daher wieder die Ebene des hingebungsvollen Dienst erlangt, gibt man seine Anhaftung an fromme oder unfromme Handlungen auf und ist nur an dem interessiert, was Krishna erfreuen wird. In dieser Form der Bhakti des hingebungsvollen Dienstes für Krishna, Vasudeva Parayana, befreit einen von den Reaktionen aller Handlungen. Da Maharaj Parikshit ein großer Gottgeweihter war, konnten ihm die Antworten seines Guru Sukadev Goswami, die sich auf Karma und Jnanachanda bezogen, nicht zufriedenstellen. Deshalb erklärte Sukadev Goswami, der sehr wohl das Herz seines Schülers kannte, die transzendentale Glückseligkeit des hingebungsvollen Dienstes. Das Wort Ketit, das in diesem Vers gebraucht wird, bedeutet einige Leute, aber nicht alle. Nicht jeder kann Krishna bewusst werden. Wie Krishna in der Bhagavad Gita erklärt, Manushyanam sahasrishu kashchit yatapi siddhaye yatatam api siddhanam kashchinmang vatitatvata. Unter vieltausenden von Menschen befindet sich vielleicht einer, der nach Vollkommenheit strebt. Und unter denen, die die Vollkommenheit erreicht haben, mag es einen geben, der mich in Wahrheit kennt. Ganz schön lange. Dauert heute, aber es ist sehr interessant. So gut wie niemand versteht Krishna, wie er ist. Denn Krishna kann weder durch fromme Taten noch durch Aneignung des hervorragendsten spekulativen Wissens verstanden werden. Das höchste Wissen besteht im Grunde darin, Krishna zu verstehen. Unintelligente Menschen, die Krishna nicht verstehen und maßlos eingebildet sind, denken, sie seien befreit oder seien selbst Krishna oder Narayan geworden. Das ist Unwissenheit. Um die Reinheit der Bhakti und des hingebungsvollen Dienstes hervorzuheben, sagt Rupa Goswami im Bhakti Rasamrita Sindhu, Anyabilashita shunyam jnana samajana avritam anukuryena krishna anu shiranam bhaktir uttama. Man sollte dem höchsten Herrn Shri Krishna in wohlgesonnener Haltung und ohne Wünsche nach materiellen Profit oder Gewinn durch fruchtbringende Handlungen oder Philosophie und Spekulation transzendentalen, liebevollen Dienst darbringen. Das wird reiner hingebungsvoller Dienst genannt. Srila Rupa Goswami erklärt weiterhin, Bhakti sei Kleshagni Shubhada. Das heißt, dass alle Arten unnötiger Mühen und materiellen Leid vollständig beendet werden und dass man alles gute Glück erreicht, wenn man hingebungsvollen Dienst ausführt. Bhakti ist so machtvoll, dass es auch als Moksha Lagutakrit dargestellt wird. Mit anderen Worten, es verringert die Wichtigkeit der Befreiung. Nicht Gottgeweihte müssen materielle Leiden ertragen, weil sie dazu neigen, sündhafte, fruchtbringende Handlungen zu begehen. Aufgrund von Unwissenheit bleibt das Verlangen, sündhafte Handlungen zu begehen, weiter in ihrem Herzen bestehen. Diese sündhaften Handlungen werden in drei Kategorien unterteilt. Pataka, Mahapataka und Atipataka. Und auch in zwei Abschnitte, nämlich Parapta und Aparapta. Parapta bezieht sich auf sündhafte Reaktionen, unter denen man gegenwärtig leiden muss. Und Aparapta bezieht sich auf Quellen potenziellen Leids. Wenn die Samen Bija der sündhaften Reaktion noch nicht gekeimt haben, werden die Reaktionen als Aparapta bezeichnet. Und diese Samen sinnvollen Handels sind nicht sichtbar, doch die sind unbegrenzt und niemand kann zurückverfolgen, wann sie zuerst gepflanzt wurden. Parapta, eine sündhafte Reaktion, die bereits Früchte tragen, kann man daran erkennen, dass jemand in einer niedrigen Familie geboren wird oder andere Leiden erfährt. Wenn man sich jedoch in dem hingebungsvollen Dienst zuwendet, werden alle Stadien des sündhaften Lebens einschließlich Parapta, Aparapta und Bija überwunden. Im Srimad Bhagavatam sagt Sri Krishna zu Uddhava: Yathakni Susam Ritsarati Karotim Yedam Sibas Masatatamat Vishaya Bhaktir Uddhavainam Sri Krishna Shah. Mein lieber Uddhava, hingebungsvoller Dienst in Beziehung zu mir ist wie ein lodendes Feuer, das alles Brennmaterial sündhafter Handlungen, das ihm zugeführt wird, zu Asche verbrennen kann. Wie hingebungsvoller Dienst die Reaktion sündhaften Lebens vernichtet, wird im Srimad Bhagavatam 3.33.6 in einem Vers erklärt, der von Devahuti gesprochen wurde, als sie Unterweisung von Sri Kapila Dev empfing. Sie sagte: Yanama Jaya Shravananukirtanat Yat Shravanat Yat Maranat Api Pashet Svadopi Satya Shravanaya Kalpate Kuta Punaste Bhagavan Darshanat. Dieser Vers ist sehr wichtig in unserer Philosophie. Ich möchte kurz, weil ich weiß, wie schwierig es manchmal fällt, nach nüchternen Magen diese längeren Erläuterungen mitzuverfolgen, sagen: Manchmal sagen Menschen, die sich vielleicht ein wenig auskennen mit spiritueller Philosophie, gut, hingebungsvoller Dienst kann das noch nicht manifestierte Karma, was in Samenform vorhanden ist, beseitigen. Aber wie steht es mit dem bereits manifestierten Karma, unseren Unzulänglichkeiten, die wir jetzt haben? Und dieser Vers gibt auf diese, finde ich, sehr berechtigte Frage eine schlüssige Antwort. Mein lieber Herr, sogar jemand, der in einer Familie von Hundeessern geboren wurde, also das ist manifestiertes Karma, das schlechtes Karma in einer Familie zu essen, wo man geboren zu werden, wo man auf dem Teller eine Hundekeule findet, wenn man das erste Mal was Festes zu sich nimmt. Das ist schlechtes Karma. Also selbst so einer wird augenblicklich befähigt, vedische Opfer darzubringen, wenn er nur einmal den heiligen Namen des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, ausspricht oder über den Herrn chantet, von seinen Spielen hört, ihm Ehrerbietung darbringt oder sich auch nur an ihn erinnert, ganz zu schweigen von dem spirituellen Fortschritt von Menschen, die die höchste Person von Angesicht zu Angesicht sehen. Also der bleibt nicht in seiner karmischen Geburt als Sohn eines Hundeessers, sondern dessen Parapta-Karma, Parapta-Karma wird verändert. Er wird ein Brahmana, der auch an eine Opfer darbringt. Das, was ich eben gesagt habe, ist übrigens nicht meine hoffnungsvolle Spekulation, sondern wird so von Srila Rupa Goswami kommentiert. Der benutzt im Bhakti Rasamrita Sindhu diesen Schlucker, um das zu beweisen. Im Padma Puran heißt es, dass Menschen, deren Herzen immer dem hingebungsvollen Dienst Gewissens zugetan sind, sofort von allen Reaktionen des sündhaften Lebens befreit werden. Diese Reaktionen sind gewöhnlich in vier Stadien vorhanden. Einige stehen kurz davor, Ergebnisse hervorzubringen, einige sind in Samenform vorhanden, einige sind unmanifestiert und einige sind gegenwärtig. Alle solche Reaktionen werden durch hingebungsvollen Dienst augenblicklich aufgehoben. Wenn hingebungsvoller Dienst in jemandes Herzen gegenwärtig ist, haben die Wünsche, sündhafte Handlungen zu begehen, keinen Platz darin. Ein sündhaftes Leben beruht auf Unwissenheit oder mit anderen Worten auf dem Vergessen der wesenseigenen Stellung als ewiger Diener Gottes. Wenn man aber vollständig Krishna bewusst ist, erkennt man seine Identität als Gottes ewiger Diener. So, also hingebungsvolles Dienen, welches im Herzen gegenwärtig ist, was wir also mit Körper, mit Worten und vor allem mit unserem Geist ausführen, das hat diese Kraft, die Wünsche sündhafte Handlungen zu begehen, rauszuwerfen. So nun, wir haben jetzt noch den einen Abschnitt vor uns, der sehr schön ist und allerhöchste Konzentration erfordert, um verstanden zu werden. Manchmal fragen sich die Votis, ja, was ist mit diesem hingebungsvollen Dienst gemeint jetzt? Bezieht sich das auch auf unsere gegenwärtige Stufe, die vielleicht noch mit Mängeln behaftet ist? Oder ist es vielleicht ein hingebungsvolles Dienst, was man mehr in die höheren Bereiche der Bhava Bhakti einstufen muss? Und hierzu zitiert dann Srila Prabhupada einen glänzenden Abschnitt von aus dem Sandarbhas von Jiva Goswami. Beim Stichwort Jiva Goswami werden bestimmt einige von euch sich ein bisschen zusammenreißen und sagen, okay, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt wird es ein bisschen schwierig. In diesem Zusammenhang bemerkt Srila Jiva Goswami, dass Bhakti sich in zwei Arten unterteilen lässt. Antata, hingebungsvoller Dienst, der unablässig mit Liebe und Zuversicht fortgesetzt wird. Und Kadachitki, hingebungsvoller Dienst, der nicht unablässig fortdauert, aber doch manchmal erwacht. Unablässig fließender Dienst, Santata, lässt sich wiederum in zwei Kategorien unterteilen. Erstens, mit leichter Anhaftung dargebrachte Dienst und zweitens, spontaner hingebungsvoller Dienst. Ich glaube, uns ist klar, dass viele von uns sich noch nicht auf der Stufe von Santata befinden, wo der hingebungsvolle Dienst ständig da ist, ohne Unterbrechung, wie ein Strom, der fließt, ohne eine Unterbrechung zu kennen. Wir kennen vielleicht das Phänomen, dass wir manchmal im hingebungsvollen Dienst gut beschäftigt sind oder auch gut gefestigt sind, ein anderes Mal aber in Verzweifeln teilweise überdeckt sind oder auch einfach ein bisschen träge werden in unserer Bemühung, Service auszuführen. Nicht? Also lass uns jetzt deswegen hören, was mit unserer Kategorie ist, dieser Kadachitki. Die lässt sich in drei Kategorien einteilen. Erstens, Raga Basamayi, hingebungsvoller Dienst, bei dem man beinahe angehaftet ist. Beinahe, da ist noch nicht ganz angehaftet. Zweitens, Sagabhasa Shunya Svarubhuta, hingebungsvoller Dienst, in dem man keine spontane Liebe hat, aber dennoch der wesenseigenen Stellung des Dienstes zugetan ist. Wir hatten neulich eine Umfrage gemacht, in Heilbronn war es, glaube ich. Was inspiriert dich im hingebungsvollen Dienst? Und jemand antwortet jetzt, was inspiriert dich im Krishna-Bewusstsein, war die Frage, entschuldigt bitte. Und jemand antwortete, mein Dienst, also die Tatsache, dass ich Dienst ausführe. Das war ein recht junger Devotee und wir nehmen jetzt einfach mal an, vielleicht ist unsere Analyse nicht da stimme ich in Einzelheiten, aber wir nehmen jetzt einmal an, dass er vielleicht noch keine spontane Liebe zu Krishna empfindet, aber dennoch der wesenseigenen Stellung des Dienstes zugetan ist. Und Abhata Rupa, das ist ein kleiner Funke des hingebungsvollen Dienstes. So. Diese drei sind also Einteilung des Kadat, des hingebungsvollen Dienstes, der noch nicht ununterbrochen ist und noch nicht mit voller Liebe und Zuversicht ausgeführt wird. Also so verlieren, wenn man auch nur einen kleinen Funken des hingebungsvollen Dienstes erlangt hat, alle Gründe, Prayaschita oder Buße zu erreichen, ihre Gültigkeit. Deshalb ist Buße gewiss nicht mehr nötig, wenn man spontane Liebe und überdies in Liebe erreicht hat, was Zeichen des zunehmenden Fortschrittes im Kadachitki sind. Selbst im Stadium der Abhata Rupa Bhakti, wo nur ein kleiner Funke also da ist, werden alle Reaktionen des sündhaften Lebens entwurzelt und getilgt. Srila Jiva Goswami bringt die Ansicht zum Ausdruck, das Wort Katyeya bedeutet, dass selbst wenn man ein Verlangen hat, sündhafte Handlungen zu begehen, die Wurzeln dieses Verlangens schon durch bloße Abhata Rupa Bhakti ausgemerzt werden. Das Beispiel von Bhaskara, der Sonne, ist höchst zutreffend. Der Abhata-Aspekt der Bhakti wird mit dem Dämmerlicht verglichen und die Anhäufung von sündhaften Handlungen wird mit Nebel verglichen. Da der Nebel sich nicht bis zum Himmel ausbreitet, braucht die Sonne nicht mehr als lediglich ihre ersten Strahlen zu manifestieren. Und sofort verschwindet der Nebel. Ebenso wird, selbst wenn man nur eine leichte Beziehung zum hingebungsvollen Dienst hat, aller Nebel des sündhaften Lebens sofort aufgelöst. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamini. Hatten wir schon die Gebete. Ich möchte, bevor ich anfange, Sarvasandhara verbuchlichen, zwei Sachen rauszusuchen aus dem Bhagavatam. Und zwar ist das 5.9.20 und 3.33.6. Bitte zu dieser Einmerkzettel dann an die betreffenden Stellen hin. Noch einmal der Vers. Kechit kevalaya bhaktya vasudeva parayana agam dunvanti katnyeya niharam iva bhaskara. Übersetzung. Nur ein außergewöhnlicher Mensch, der vollkommenen hingebungsvollen Dienst für Krishna erlangt hat, kann das Unkraut sündhafter Handlungen entwurzeln, ohne jede Möglichkeit, dass es wieder auflebt. Dies gelingt ihm einfach durch die Ausführung hingebungsvollen Dienstes, so wie die Sonne ohne weiteres durch ihre Strahlen den Nebel vertreiben kann. Das gesamte spirituelle Leben befasst sich mit einem immer wiederkehrenden Motiv. Inwieweit es uns gelingt, unsere Wünsche nach materiellem Leben aufzugeben und an ihrer Stelle eine ganze Identifikation mit also allem, auch unseren Wünschen, mit der Bhakti zu erlangen. Nun, hier sind zwei Dinge, die fest in unserem Herzen verwurzelt sind, stehen dem im Wege. Nämlich zunächst einmal Karma, der Wunsch nach materiellen Genuss. Akira, da haben wir deine Aufmerksamkeit, ein wichtiges Thema. Der Wunsch nach materiellem Genuss und Jnana, einfach die Auseinandersetzung mit Wissen, das letztendlich nach einer Analyse der materiellen Welt zur Schlussfolgerung kommt, dass spirituelles Leben einfach nur das Gegenteil vom materiellen Leben ist. So, man mag bemüht sein, auf dem Pfad des spirituellen Lebens Karma und Jnana aufzugeben. Aber wenn man nicht in der Bhakti verankert ist, im hingebungsvollen Dienst, besteht jederzeit die Möglichkeit, dass wieder die fest verwurzelten Wünsche nach materiellem Genuss und intellektueller Spekulation zum Vorschein kommen. Das Beispiel, was Shukadev Goswami gegeben hatte, sind also hier, wird hier im vorangegangenen Vers gegeben. Solche Sünden, also Tätigkeit zur Sinnbefriedigung, sind wie die vertrockneten Blätter von Kletterpflanzen unter einem Bambusbaum. Auch wenn diese von einem Feuer verbrannt wurden, bleiben immer noch die Wurzeln zurück, um bei der nächsten Gelegenheit wieder hervorzusprießen. Man sieht dieses Beispiel sehr oft in Bengalen. Einige von euch sind gerade zurückgekommen, Hansu zum Beispiel. Du hast vielleicht auf dem Navadvip Parikrama manchmal gesehen, wie es dort Bambusstauden gab und an ihrem Boden so ein bisschen schwarze Asche. Nee, nicht sowas gesehen. Wenn du genauer geguckt hättest auf Navadvipdham, hättest du sofort gesehen. Was das ist, ist, die Leute versuchen, das wuchende Bambus irgendwie aufzuhalten in ihrem Wuchs, damit noch Weideland und so weiter übrig bleibt, und setzen dann ein Feuer daran. Die Sprösslinge und auch die trockenen Blätter, all das wird dann verbrannt. Aber die Wurzeln kommen wieder hervor. Nicht? So macht man vielleicht durch den Eintritt in eine spirituelle Bewegung, sagen wir mal, versuchen, diese Wurzeln nach materiellem Genuss auszulöschen. Aber selbst nach Eintreten nach dem Eintritt und der offiziellen Registration, kann es doch wieder vorkommen, dass diese Wünsche wieder zum Vorschein kommen, wie eben diese Bambussprösslinge, die verbrannt sind, aber dann wieder aus dem Boden hervorkommen. Nicht? So, deswegen, um diese sinnvollen Wünsche nach materiellem Leben zu überwinden, gibt es in den verschiedenen Disziplinen immer Bußen und Entsagungen, wo man sich also wirklich versucht zu kontrollieren und einzuschränken und so weiter. Wir kennen es aus dem katholischen Glauben und so weiter und so fort. Mea culpa. Origenes war von diesem Problem fürchterlich getrieben. Ist einer der ersten Kirchenväter und gründete die Kirche mit, das Urchristentum, merkte aber, dass der Wunsch nach Sexualität so stark in ihm war. Er wollte diese Bindung aufgeben ans materielle Leben und sah schließlich keine Möglichkeit, als eine Gartenschere zu nehmen und sich das entsprechende Teil abzuzwacken. Das ist, was damit gemeint ist. Ich weiß, das ist ein bisschen drastisch auf nüchternen Magen, aber das hat auch Ines gemacht. Nicht? Weil das so schwierig ist, diese materiellen Wünsche irgendwie zu überwinden. Das war eine Verzweiflungstat natürlich, die schrecklich wehgetan haben. Also, das ist unsere Situation. Also Papam, Sünde und auch Bijam, materielle Wünsche, sind sehr, sehr stark. Und das einfach so äußerlich abzutun durch Jnana und durch, es geht einfach nicht, durch Wissen, es geht einfach nicht allein. Das ist einfach zu stark. So, es heißt jedoch, und ich hoffe, dass einige von euch das bestätigen können, dass durch hingebungsvolles Dienen eine direkte Erfahrung von Krishna gemacht wird, von Krishnas Barmherzigkeit, will ich mal vorsichtig sagen, und dadurch eine Virakti geboren wird, eine natürliche Loslösung. Bhakti Parishanu Bhavo Virakti Anyatracha. Durch den hingebungsvollen Dienst wird eine natürliche Loslösung von allem, was nicht im Krishna-Bewusstsein ist, erreicht. Prabhupada nennt im Nektar der Hingabe hier die Devotees, die keinerlei Yoga-Ausübungen machen und keine, nicht mal sehr strikte Entsagungen, wir essen ein Prasadam, was also fürstlich ist, die aber trotzdem keine Wünsche mehr nach materiellen Tätigkeiten haben, während in den Yoga-Gesellschaften, wo viele Leute auch versuchen, ein spirituelles Leben zu erlangen, ja immer wieder der Wunsch auftritt nach materiellen, die haben sogar ein materielles Leben, die gehen in Kinos und in hört sich Bad Brains an und sind also auf irgendeine Weise doch noch mit materiellen Leben beschäftigt, nicht? So, diese materiellen Wünsche, es ist eines von drei Ursachen für Leiden. Das ist etwas, was im materiellen Leben nicht so leicht verstanden wird, dass die Erfüllung von materiellen Wünschen uns eigentlich nicht hilft. Es werden drei Ursachen für Leiden angegeben, oder besser so, Bhakti, hingebungsvolles Dienen nun, hat schon auf der Anfangsstufe zwei Auswirkungen. Prabhupada spricht hier von in der Erläuterung, es ist Kleshagni, dass die Leiden vergehen, und Shubhadar. Ich möchte heute gerne das Thema Leid ein bisschen behandeln, weil immer wieder welche leiden. Ich gucke da ganz besonders auf einen Vaishnava, der so hinter der Wand sitzt. So, also sage ich damit keiner weiß, wer gemeint ist. Es gibt drei Ursachen für Leid. Einmal ist es Pata, sündhafte Reaktion, die wir getan haben, die kommen auf unsere Tätigkeiten. Bijam sind materielle Wünsche, die uns nicht loslassen und die uns einfach haben. Es ist ja nicht so, dass wir Wünsche haben. Die Wünsche haben ja uns. Und Avidya, Unwissenheit. Es ist interessant, Papam existiert, Sünde existiert in zwei Bereichen. In dem, was schon manifestiert ist, das heißt unser sinnvoller und unser Körper und unser Geist. Und dann als etwas, was noch nicht manifestiert ist. Und für diese unmanifestierten Reaktionen, die noch kommen werden, die über uns in der Zukunft hineinfallen, für unsere gottabgewandten Tätigkeiten, hier ist ein fantastisches Bild, was ich euch gerne geben möchte. Dieses Bild wurde vom Prabhupada einmal verwandt, um den Punkt klar zu machen. Sagen wir einmal, jemand hat im vergangenen Leben etwas getan, was ihn zum Dieb machte. Nicht, hat vielleicht einen Gurken gestohlen. So. Oder hat etwas einfach gemacht, was ihn dann in der Zukunft zum Dieb macht. Sagen wir mal, was kann man machen, was einen in der Zukunft zum Dieb macht? Einfach immer unehrlich sein. Nun, in dem Leben, wo er das tut, also lassen wir mal den Gurkendiebstahl weg, er ist immer unehrlich. Er macht etwas, was so in diesen Bereich hineinkommt. Es wird lügt und betrügt. Im nächsten Leben dann gibt es die Reaktion darauf, indem er vielleicht am Anfang erst einmal die Neigung auf den Tag legt, zu betrügen. Übrigens, wir alle haben die Neigung zu betrügen. Oder man ist ganz automatisch immer unehrlich. Man übertreibt immer oder untertreibt immer und so weiter und so fort. So manifestiert sich diese Tätigkeit, die wir in einem vergangenen Leben getan haben, erstmal in einer Neigung. Man nennt das Kutam. Dann entwickelt sich ein Wunsch, der aus der Unehrlichkeit herausgeht. Der Wunsch ist, ich möchte den Tape Recorder haben und den klaue ich mir einfach. Der ist ich habe kein Geld und der ist außerdem nicht mehr auf dem Markt und den stehle ich mir. Und dann manifestiert sich daraus dann schließlich die Handlung, dass ich einen Diebstahl begehe oder etwas Schlechtes begehe. Nun, jemand, der mit Aufmerksamkeit diese, sagen wir mal, Steigerung hört, wird ein bisschen Angst kriegen. Ich glaube, wir alle kennen Neigungen, die wir haben, die nicht so ganz Roger sind, wie man in Norddeutschland sagt. Das sind Dinge, die, wenn sie weitergehen, sich in materielle Wünsche transformieren und schließlich in eine materielle Tätigkeit. Wir alle haben das, von dem der Vers hier spricht. Und dieses ist Unkraut, was noch im Boden drin ist, also diese Bambussprösslinge, die nur warten, rauszukommen und uns das Leben zu erschweren. Wir alle haben das in uns drin. So hingebungsvolles Dienen, auch wenn es nur Kadachitki ist, ob wir das richtig hier sagen. Also Kadachitki, jetzt noch nicht ununterbrochen sprechen. Und, oder auch nur Abasa Rupa, wenn hingebungsvoller Dienst nur wie ein kleiner Funke ist, kann es doch diese schweren karmischen Wurzeln oder diese Stufen unseres Karmas mit einem Schlag beenden. Das Beispiel, was Prabhupada gab, ist, dass ein Goldschmied versucht, so etwas zu verändern, sagen wir mal ein kleines Messinggefäß, mit so einem ganz kleinen Hämmerchen und so einem ganz kleinen Stiefel, sagt man, glaube ich, dazu. Wenn der Blacksmith, wie sagt man, der Schmied, einen großen Vorschlaghammer hat und mit einem Schlag nicht mehr diese kleine Puzzlearbeit sozusagen macht. So ist auch Bhakti, hingebungsvolles Dienen, der große Vorschlaghammer, finished. Ja, diese ganzen sinnvollen Neigungen und Wünsche und all das in uns einfach aufhält. Nun, mag jemand einwenden, warum habe ich aber denn noch materielle Wünsche? Ich denke, dass ich zumindest einen Funken von Bhakti manchmal habe, ein bisschen das manchmal mache, ich kann mich erinnern, an Buchverteilungstage, wo ich wirklich nur das getan habe wegen Krishna und wegen meinem spirituellen Meister. Und ich kann mich auch erinnern an ein konzentriertes Chanten, wo ich wirklich drin war. Also sicherlich, das mag nicht immer da sein, aber es heißt doch hier in dem Text, dass selbst Kadachitki, also Bhakti, was nur so in Unterbrechung ausgeführt wird, schon diese sündhaften Aktionen und Reaktionen bewältigt. Srila Prabhupada hat diesen Punkt in einer Vorlesung angesprochen. Er sagte, dass ein Devotee unbedingt auf die Stufe kommen muss, wo er nicht da, wo er beständig ist, sonst kann er diese Ergebnisse nicht vollkommen erfahren. Nicht vollkommen, schon ein bisschen, aber nicht ganz und gar vollkommen. Also er schränkt es wieder ein, indem er sagt. Ich selber habe mich sehr, sehr lange, weil es ein ganz wichtiges Thema ist in meinem spirituellen Leben, sehr, sehr lange mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Ich muss euch ehrlich gesagt sagen, dass das etwas ist, was mich sehr bewegt und sehr fasziniert, diese Thematik. Ich habe hier noch viele, viele Notizen, aber das würde sehr technisch werden und ich weiß, dass ich 90% meiner Zuhörerschaft verlieren könnte. Und das ist das Schlimmste, was einem Vortragsredenden passieren kann. So lasse ich das mal hier. Die Frage, die ja auftaucht, immer wieder, Ich habe gerade einen Brief wieder vor mir liegen, aus dem diese Frage mir ins Gesicht reibt praktisch. Auf der einen Seite heißt es, dass Bhakti so großartige Ergebnisse zeitigt. Und wir selber haben Vertrauen, zumindest ein intellektuelles Vertrauen in diese Aussagen. Aber auf der anderen Seite stelle ich doch immer wieder fest, wie hilflos ich mich selber betrachten muss. Nach langem Hin und Her, also überlege ich, also wirklich, diese Frage bewegt mich seit 15 Jahren nonstop. Hier ist jetzt erst noch mein vorläufiges Ergebnis, was ich vor einem halben Jahr gekriegt habe. Es ist so, dass sehr oft das Leid des materiellen Daseins etwas ist, was im Geiste existiert. Wir sind aber gar nicht so schlecht dran, wie wir denken. Solange wir im hingebungsvollen Dienst beschäftigt sind, ist es so, dass wir uns nur einbilden, zu suffern. Prabhupada sprach von einem Flugzeugflieger. Der Flugzeug, wenn man im Flugzeug liegt, und dann nach einer längeren Reise landet, ist man ein bisschen schwindelig. Und man fühlt sich so, als wenn man noch in der Luft ist. Kennt ihr das, wenn ihr in Indien ankommt, dann kommt man so raus und dann rasselt man erstmal gegen die eine Seite und dann gegen die andere Seite, rasselt und jeder denkt, man ist beschwipst. Aber das ist nur etwas, was sich so im Geiste so festgesetzt hat. Nicht? So ist es auch mit den sogenannten Leiden eines Devotees, der noch leidet, der noch meint zu leiden. Das ist etwas, was sich im Geiste festgesetzt hat. Es ist aber gar nicht so schlecht, es ist gar nicht schlecht. Wir sind ja im hingebungsvollen Dienst beschäftigt. Wir wissen ja, wir chanten ja den Heiligen Namen. Wir haben ja einen spirituellen Meister, der uns beschäftigt im hingebungsvollen Dienst. Wo ist das Problem? Es ist nur der Eindruck. Oder Prabhupada gab zu einem anderen Zeitpunkt das Beispiel von jemandem, der in einem Ozean schwimmt. Und wie soll ich mich ausdrücken? Schwimmt und schwimmt und schwimmt. Und dann untergeht. Also ertrinkt. Und von starken Leuten an das Bord eines Bootes gezogen wird. Der denkt in der Vorstellung noch, er geht unter und hat noch diese ganzen Traumabilder da in seinem Geist, aber er ist in Sicherheit. So ist es mit einem Devotee, der einfach den hingebungsvollen Dienst ausführt. So, wenn wir noch erleben, wie aufgrund des schlechten Umwelteinflusses und so weiter, wir leben ja im Kali Yuga, vergiss das bitte nicht, wenn wir einfach im hingebungsvollen Dienst beschäftigt bleiben, trotz dieser Sachen, ist kein Problem da, denn Krishna beschützt seine Devotees, die sich einfach so weiter beschäftigen. Das wird ausgedrückt in 5, 9. Ja, Shukadev Goswami sagte zu Maharaj Parikshit: O Vishnu Datta, kann ich das zuerst im Englisch bitte lesen? Das ist ein bisschen schwierig. O Vishnu Datta, those who already know that the soul is separate from the body, who are liberated from the invincible knot in the heart, who are always engaged in welfare activities for all living entities, and who never contemplate harming anyone, are always protected by the Supreme Personality of Godhead, who carries his disc, the Sudarshan Chakra, and acts as supreme time to kill the demons and protect his devotees. The devotees always take shelter
but the lotus feet of the Lord. Therefore, at all times, even if threatened by decapitation, they remain unagitated. For them, this is not at all wonderful.
Das ist ein totaler Hammerschluck.
O Vishnudatta, die, die bereits wissen, dass die Seele getrennt vom Körper ist, die befreit sind von dem unsichtbaren Knoten im Herzen, dem falschen Ego, nicht? Die immer beschäftigt sind in Wohlfahrtsaktivitäten für alle Lebewesen und die niemals mit dem Gedanken spielen, irgendjemanden zu schaden, werden von der höchsten Persönlichkeit Gottes beschützt, der immer seine Scheibe in Sudarshan Chakra trägt und als höchste Zeit handelt, um die Dämonen zu töten und seine Devotees zu beschützen. Die Devotees suchen immer Zuflucht bei den Lotusfüßen des Herrn. Deswegen bleiben sie immer, selbst wenn sie mit der Enthauptung bedroht werden, also Guillotine, unagitiert. Für sie ist dies nichts Wunderbares. Das zeigt also, dass Krishna bereit ist, seine Devotees zu beschützen, die einfach im hingebungsvollen Dienst beschäftigt sind. Er wird es nicht tolerieren, dass seinen Devotees irgendetwas widerfährt, was schädlich ist für ihre spirituelle Entwicklung. Nicht, das ist sehr, sehr gütig. Das war fünftes Kapitel, fünfter Kanto, neuntes Kapitel, Text 20, herausgesucht von Tathasandhara vom Buch. 3:33. Ja, und der andere Vers, den ich zitieren wollte, der war in der Erläuterung schon enthalten. Also, deswegen möchte ich euch sehr inspirieren, euch einfach im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Und selbst wenn der Geist manchmal in Besitz genommen wird von den verschiedenen materiellen Wünschen und so weiter, die es so gibt im Kali Yuga, einfach gar nicht drauf achten. Einfach weitermachen. Hier bin ich ans Ende gekommen. Tathasandhara Prabhu, hast du hier eine Frage zu? Ja, richtig, jetzt. Das stimmt. Mit Prapta Karma ist mit dem, was ich gesagt habe, ist nicht gemeint, dass dieser Körper, der ja eine Manifestation des Parapta-Karmas ist, schon manifestiertes Karma, plötzlich schwuppdiwupp aufgebraucht wird. Nicht? Wie es erklärt wird, ist, es gibt eine Transformation. Der Körper wird spiritualisiert durch die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Nicht? Und der Unterschied wird so gezeichnet von Baladev Vidya Bhushana. Wenn du ein Papier nimmst und es ins Feuer hineingibst, bleibt das Papier noch da. Die Struktur des zusammengeknüllten Papiers bleibt noch da, erhalten, nur ist es von einer anderen Eigenschaft jetzt. Asche nämlich. So ist auch sicherlich der physische Körper eines Devotees noch da, aber er ist kein Hundeesser mehr, sondern ein Brahmana. Nicht? Es ist transformiert. Siddhasanatan Goswami spricht von dieser Transformation, indem er sie mit einem alchemistischen Prozess vergleicht. Er sagt, genauso wie gewöhnliches Glockenmetall umgewandelt werden kann zu Gold, so kann auch ein Devotee, der sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt wird, automatisch auf die Stufe des Brahmanas erhoben wird. Nicht? Da ist eine Transformation, die sich ergibt. Aber er fällt nicht um, also das ist für Vishnupad sehr oft das Thema, sonst würde man beim Kirtan plötzlich müsste jemand, müssen von außen Devotees mit Waren kommen und all die Devotees dann abtransportieren. Das ist nicht so. Obwohl in Russland ist das auch vorgegangen, also die sind nicht gestorben, aber da sind Leute reinweise in Ohnmacht gefallen bei unserem Konzert vor lauter Begeisterung. Jetzt wollen wir ein Konzert organisieren für Belgrad mit mindestens 20.000 bis 30.000 Leuten. Mindestens. Wir werden vielleicht auch ein paar Menschen ohnmächtig werden. Später dazu führt, dass er lieb wird und dann die Reaktion kriegt. Da geht es die Neigung da, so unehrlich zu sein. Und dann kriegt er den Wunsch, das lasse ich mal mitgeben. Erstmal den Wunsch und schließlich macht er denn den Diebstahl. Ja, ja. Nimmt er im Momentum zu. Wir haben das alles, wir waren alle sinnvoll, oder? Bestimmt im letzten Leben, nicht? Und wir haben das alles. Bhakti ist wirklich unsere Chance. Also wenn ich das, wenn ich mir die Geschichte von dem Origenes angucke, also das tut mir wirklich leid. Tut mir echt leid. Ich muss schrecklich für den. Der war ja ein religiöser Mensch. Origenes hat sogar an Reinkarnation geglaubt. Das war nicht irgend so ein Bischof Sufikos, nicht? Sufkopf oder so. Das war schon. Hier war so eine Frage am Kommen. Das ist die gleiche Frage. Ja. You had your let us first go to the others and see, then come back to you. Wo sind jetzt noch, waren noch welche? Jochen. Ja. Prabhupada hat einmal gesagt, hingebungsvoller Dienst sei eine bewusste, liebende Bemühung für Krishna. Nicht, dass du etwas tust für Krishna eben. Ohne ein Motiv sozusagen. Das ist hingebungsvoller Dienst. Allerdings gibt es hingebungsvollen Dienst auch in einer Vorstufe, wenn du etwas ohne dieses Bewusstsein tust. Zum Beispiel macht jemand bei der Straße also Buchverteilung machen und mit seinem Wergeli unterwegs sein und er fühlt sich gerade nicht so ein bisschen schwach und bittet einen starken Burschen, kannst du mir das Wergeli mal über den Platz ziehen, nicht? Dann macht er auch Agyata zu Krishi. Der Typ denkt, ja, ich helfe ihm jetzt mal hier seine Karre darüber zu karren, aber er hat keine richtige Bank. Denkt ja nicht an Krishna, da ist er da dran. Gut, dann haben wir noch Bhaktavatsala und dann sind wir ans Ende gekommen. Ja, zu denken gegeben. Das war Bilva Mangala Thakur tat das, bevor er Bhakti erlangte. Nicht? Der war Bilva Mangala Thakur hatte ja, sagen wir mal, als Unterweisung, die ihn auf den Weg schickte, lediglich diese Begegnung mit der Chintamani. Chintamani hatte ihm gesagt, wenn du mit der gleichen Kraft, die du für deinen physischen Körper jetzt aufbringst, um Sinnbefriedigung zu machen, dich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt würdest, wärst du ja schon längst selbst verwirklicht. Nicht? Mir ist nur bekannt, dass dieses Ausstechen der Augen nicht etwas ist, was jemand tut, der im Bhakti beschäftigt. Er muss zu dem Zeitpunkt hatte noch nicht seine Bhakti-Identität sozusagen.
Ja, ja. Stell dir mal vor. Heike Schnack. So, der Frühling kommt, nimmt den Hammer und nimmt den kleinen. Einfach hingehen und seinen Dienst ausführen. Alles ist finished. Sila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Prabhupada ki jai.